Der NetBib-Podcast. Der kuriöse Bibliotheksbote, worin zu finden sind allerlei neue Zeitungen. Ach ja, die gute Alison Crow im Hintergrund. Im NetBib-Podcast Nr. 66. Und vielleicht haben sie schon mal aus dem Fenster geschaut. Oder vielleicht haben sie es heute auch tagsüber mal gemerkt. Jawohl, der Winter ist da. Es hat geschneit, auch hier in Duisburg. Und der NetBib-Podcast Nummer 66 meldet sich also an diesem winterlichen Montagabend mit einer kleinen Musikuntermalung von Alison Crow in Gebiet mit Winter. Genauso fühlt es sich nämlich momentan draußen an. Ich hoffe, Sie haben sich dick warm eingepackt, haben ein warmes Getränk vor sich und freuen sich auf die Neuigkeiten der letzten Woche aus dem NetBib-Blog. Mein Name ist und bleibt Christian Schließ. Und bevor wir die ersten Themen anfangen zu rezipieren in diesem Podcast, hören wir jetzt doch nochmal so um die 2 Minuten Alison Crow zu. In the bleak winter. Heaven and earth shall welcome him when he comes to reign. In the bleak midwinter, a stable place suffice. In the Bleak mit Winter zu finden auf ihrer CD Tidings. Und da finden sich ganz genau Weihnachtssongs drauf. Kann man kaufen, sollte man auch. Es gibt nämlich auch nochmal wunderschöne Coverversionen darauf. Wenn Sie diese Art von Musik mögen, kann ich die CD nur empfehlen. Aber genug des Merchandisings hier. Wir haben hier ja äußerst ernste bibliothekarische Themen zu besprechen. Unter anderem das folgende. Die National Library for Wales wird ab April nächsten Jahres ihre Tore am Samstag für die Öffentlichkeit nicht mehr öffnen können. Von dieser Maßnahme sind nicht nur die normalen Bibliothekseinrichtungen betroffen, sondern auch die anderen Einrichtungen im Gebäude, also zum Beispiel das Restaurant oder der Shop. Der Grund dafür, 250.000 Pfund müssen im nächsten Jahr von der Bibliothek gespart werden. Dazu kommen noch das stete Sinken des Jahresbudgets, wie die Bibliothek meldet, und deswegen zieht sie jetzt erstmal die Reißleine. Ein Schritt, den sie zutiefst bedauert. Mr. Wigley, the former played Zimri leader, said, "The library has been put in an impossible situation, and the people of Wales are the ones that are going to suffer. Losing the services of one of its most important institutions on the only day of the week on which many can visit." Die Geldgeber, die Welsh Assembly Government, sehen das mit dem Budget ein klein wenig anders. A Welsh Assembly Government spokesman said, "The National Library have been given an increase in the draft budget for next year. We acknowledge that financially this is a very difficult and challenging time for public bodies. However, we are disappointed that the library has chosen this option, which will particularly impact on its users." Interessant. Am Rande des BBC-Berichtes wird die Thematik der Sonntagsöffnung gestreift, wobei dann Nettie in ihrem Kommentar beim NetBib, von der ich die Meldung dann hatte, nochmal darauf hinwies, dass die Bibliothek ja eigentlich sonntags nie geöffnet habe. Aber genau um diese Problematik, eben die Bibliothek soll auch sonntags öffnen, geht es auch am Rande des BBC-Artikels. Wie wir wissen, ist das momentan ein Thema, das hier in Deutschland ja auch heftig diskutiert wird. Stop the OCLC Power Grab nennt sich eine Initiative, die mit der neuen Policy vom OCLC nicht einverstanden ist. Dokumentiert wird die Einführung der neuen Policy auf der OCLC Policy Change Wiki-Seite. Dort sind dann auch nochmal die Reaktionen der Gemeinde zu finden und da sind nicht nur Bibliothekare drunter. Worum es überhaupt geht, ist im Weblog-Eintrag Stealing Your Library, die OCLC Power Grab von Aaron Swartz zu entnehmen. But recently it's gone one step way too far. Not satisfied with controlling the world's largest source of book information, it wants to take over all the smaller ones as well. It's now demanding that every library that uses WordCat give control over all its catalog records to OCLC. Anfang November gab es zu dem Thema schon etwas Gemurmel in Tim Spellings Weblog, weil die neue Geschäftspolitik auch Auswirkungen auf Dienste wie LibraryThing, Open Library und anderes haben wird. In einem TELUS-Podcast nehmen Vice President WordCat and Metadata Services Karen Calhoun und Senior Program Officer Roy Tennant zu dem Thema Stellung. Wer nun keine Lust oder keine Zeit hat, sich die Diskussion anzuhören, geht immerhin eine ganze Stunde, der kann eine Zusammenfassung auf blog.ecorado.us nachlesen. blog.ecorado.us. Offensichtlich bestehen noch diverse Unklarheiten. Mal schauen, ob die noch im Laufe der nächsten Wochen beseitigt werden. Das Thema wird uns im NetBib garantiert noch des Öfteren begegnen in der nächsten Woche. Und wenn Sie sich jetzt die URL des Blogs nicht gemerkt haben, wo die Zusammenfassung des Podcastes drin steht, dann klicken Sie doch einfach auf log.netbib.de und schauen Sie mal ein wenig. Da gibt es nämlich die Themenübersicht zu diesem Podcast und da gibt es dann nochmal den Link zum Beitrag. In Halle an der Saale, also im östlichen Halle, muss gespart werden. Ein kleines Schärflein von 621.400 Euro soll auch die Bibliothek dann dazu beitragen. Der Vorschlag: Schließung der bisherigen drei Stadtteilbibliotheken und die Abschaffung des Bücherbusses. Ein Vorschlag, der allenthalben für Aufruhr sorgt. 1992 hatte die Stadthalle immerhin noch 21 Büchereien. Jetzt sind es nur noch eine Hauptstelle, drei Stadtteilbibliotheken und ein Bücherbus. Und der Vereinschef des Vereins der Freunde der Stadtbibliothek, Wolfgang Kupke, sagte, die Schließung aller Zweigbibliotheken kann doch nicht ernsthaft die Position der Stadt sein. Wolfgang Kupke ist übrigens auch CDU-Stadtrat. Dieser Vorschlag erfolge ohne jede Sachkenntnis. Man habe anscheinend einfach jene Summe, die beim diesjährigen Zuschuss für die Bibliothek über der 2-Millionen-Grenze liege, als Kürzungsbetrag angesetzt. Aber die Stadtteilbibliotheken West, Süd und Nord sowie die Fahrbibliothek verursachen nur Sachkosten von rund 90.000 Euro. 621.400 Euro sollen gespart werden, 90.000 Euro verursachen, die halt an Kosten. Oberbürgermeisterin Dagmar Chabados von der SPD antwortete auf die Vorwürfe, dass es ja nicht um Streichung, sondern um Effektivierung gehe. Immer sehr schönes Argument bei sowas. Wir versuchen, mit weniger Geld das Gleiche zu erreichen. Ja, könnte einem aus der Volkswirtschaftslehre irgendwie bekannt vorkommen. Immerhin wird im Stadtrat in Halle derzeit diskutiert, ob man die Kürzungspläne in der Form billigen solle oder nicht. Es könne allerdings nicht sein, so schon mal die Fraktion der Linken, dass man mehr Bildung fordere und dann bei der Bibliothek spare. Ob wir demnächst dann 3 weitere Mitteilungen auf bibliotheksterben.de lesen werden oder ob man noch zu einer anderen Einigung kommt, das bleibt wie vieles derzeit abzuwarten. Immerhin spielt die Finanzkrise hier mal keine Rolle. Pünktlich zum nationalen Vorlesetag, bekanntermaßen fand er am 20.11. statt, wurde eine Studie der Stiftung Lesen der Deutschen Bahn und der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht und das Ergebnis ist, naja, ernüchternd. Für die Studie waren 875 Kinder im Alter zwischen 4 und 11 Jahren befragt worden und im Jahr zuvor hatte man die Mütter und Väter befragt. Zwischen den Eltern und ihren Sprösslingen gäbe es einen deutlichen Wahrnehmungsunterschied, betonte Ralf Klein-Börting von der Deutschen Bahn. Während nur 18% der Eltern angeben, sie würden nicht vorlesen, beklagten dies 37% der Kinder. Bildung, Einkommen, soziale Herkunft der Eltern spielen allerdings eine geringe Rolle. So greifen 66% der Eltern mit Hochschulreife zu Vorlesebüchern, bei den Müttern und Vätern mit Hauptschulabschluss sind es 60%. In den meisten Fällen sind es die Mütter, nämlich 64%, die sich Zeit fürs Vorlesen nehmen. Bei den ganztagsberuftätigen Müttern ist die Zeit deutlich knapper. Nur 57% lesen ihren Kindern dann noch regelmäßig vor. Doch die berufstätigen Mütter sind immer noch deutlich eifriger als die Väter. Nur 8% greifen regelmäßig zu Kinderbüchern. Grundsätzlich gilt, je älter die Kinder werden, desto seltener hören sie Geschichten. Bei den Vorschulkindern sind es 90%. Knapp. Bei der Einschulung nehmen die gemeinsamen Schmökerstunden dann mit den Erwachsenen rapide ab. Von den 8- bis 9-Jährigen bekommen nur noch 59% vorgelesen. Die Nachfrage bei den Kindern sinkt aber erst so etwa mit 10. Die Eltern schätzen die Bedürfnisse halt falsch ein. Was lernen wir also aus den ganzen Zahlen? Wir können auch gerne nochmal zurückspulen, um sich das zu vergegenwärtigen. Richtig. Erstens, Männer ran an die Bücher. Und zweitens, wer Tipps zum Lesen braucht oder zur Leseförderung, dem sei das Buch Wie ein Roman von Daniel Pennack ans Herz gelegt. Gibt's natürlich in jeder guten Bibliothek der Wahl oder, bei den üblichen Archiv-Online-Buchhändlern. Im Buchhandel gibt's das Teil momentan leider nicht mehr zu bestellen. Was schade ist, denn Daniel Pennack schildert da ganz eindringlich, wie man eben halt Kinder wieder zum Lesen bringt. Und auch wenn sie dann eben halt in der Hauptschule sind, Daniel Pennack ist Lehrer in Frankreich an einer Schule, die man der Hauptschule eben halt gegenüberstellen kann. Und es ist immer sehr schön, die Stelle zu lesen, wenn er hereinkommt mit der Prachtausgabe vom Parfüm von Patrick Süskind. Und dann die Reaktion der Schüler, einfach göttlich. Müssen Sie sich einfach mal durchlesen und anlesen, Daniel Pennack. Wie ein Roman, wirklich wunderbar. Tipps, wie man die Kinder wieder ans Lesen bekommt. Ist ja auch manchmal gar nicht so einfach. Sollte man ja auch nicht unterschätzen. Schauen wir dann zum Schluss dieses Podcastes nach Duisburg, sozusagen meine derzeitige Wohnresidenz. Die Kulturausschusssitzung des Rates der Stadt Duisburg, die findet am morgigen Dienstag, dem 25.11. statt. Dort wird einiges beraten, was mit Bibliotheken und Kultur im Allgemeinen zu tun hat. Natürlich, klar, Kulturausschuss. So wird es um die Öffnungszeiten in den Bezirksbibliotheken gehen, denn diese sollen laut einem Antrag der SPD-Fraktion in Duisburg auch montags geöffnet haben. Und dann wird ein zweiter Bücherbus mit Fahrer gefordert. Und es geht um einen Bürgerantrag, zu dem schon eine Stellungnahme vorliegt, die vermutlich dann morgen nur noch abgenickt werden wird. Aller Voraussicht nach jedenfalls, bis die morgen kann ja noch eine Menge passieren. Aber selbst wenn nicht, die Begründung ist interessant genug zu lesen. Also es geht um die Ausstellung von kostenlosen Leseausweisen an Schülerinnen und Schüler des 5. und 6. Jahrgangs an weiterführenden Schulen. Der Antrag wurde von einer Duisburger Bürgerin eingereicht. Dieser Vorschlag wird vermutlich morgen abgelehnt. Eine ausführliche Begründung gibt's auch schon mal, nämlich als PDF. Und ich zitiere mal die Kernpunkte. Ihre Eingabe, den Schülerinnen und Schülern an weiterführenden Schulen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 einen kostenlosen Benutzerausweis der Stadtbibliothek Duisburg anzubieten, ist aufgrund der schwierigen Finanzsituation, in der sich die Stadt Duisburg befindet, leider nicht möglich. Im Rahmen der am 24. Mai 2004 vom Rat der Stadt Duisburg beschlossenen Entgeltordnung wurde festgelegt, dass Schülerinnen und Schüler im ersten und zweiten Schuljahr der Grundschule einen kostenlosen Ausweis erhalten, insofern sie an einer Klassenführung in der Zentralbibliothek, in den 6 Bezirksbibliotheken oder in den 7 Stadtteilbibliotheken teilgenommen haben. Darüber hinaus wurde festgelegt, dass Kinder bis zum 13. Lebensjahr nur 6 Euro für einen Benutzerausweis zahlen müssen, insofern in ihrer Familie bereits ein mit 12 Euro bezahlter Benutzerausweis vorliegt. Eine analoge Regelung wurde für Jugendliche vom 13. bis zum 18. Lebensjahr getroffen, die nur 9 Euro zahlen müssen, insofern in ihrer Familie bereits ein mit 12 Euro bezahlter Benutzerausweis vorliegt. Der Stadtbibliothek ist es auf diese Weise möglich, jährlich einen Betrag von rund 135.000 Euro für ihre Dienstleistungen zu erwirtschaften. Diese Einnahmen beziehen sich nur auf die Altersgruppe der von 1995 bis zum Jahr 2000 geborenen Kinder, also auf jene Schülergruppe, für die Sie nun eine Befreiung von der Benutzungsgebühr beantragen. Aufgrund der prekären Haushaltssituation der Stadt Duisburg würde dieser Betrag dann entsprechend vom Zuschuss für die Stadtbibliothek abgezogen werden müssen. Die daraus zwangsläufig resultierende Konsequenz wäre die Einschränkung von Medienangeboten und Dienstleistungen, gerade auch im Bereich der Versorgung der Schulen. Das wäre allerdings vor dem Hintergrund der Bildungssituation in Duisburg kontraproduktiv und kann weder in unserem noch in Ihrem Interesse sein. Wir werden daher leider an der bisherigen Regelung, wonach auch Kinder und Jugendliche in Duisburg einen Bibliotheksausweis erwerben müssen, festhalten. Stellt sich natürlich jetzt mal die Frage, was passiert eigentlich, wenn man als Kind oder Jugendlicher in die Stadtbibliothek in Duisburg kommt und die Eltern eben halt keinen Leserausweis haben, dann darf man vermutlich wohl an die 12 Euro berappen. Müsste man nochmal in der Gebührensatzung genauer nachlesen. Und vor diesem wunderbar formulierten Hintergrund, naja, wer mag mir da verdenken, dass ich angesichts solcher Formulierungen dann sehr skeptisch bin, ob erstens die auch geforderte Montagsöffnung für die Zweigstellen und dann, ob der zweite Bücherbus am morgigen Dienstag beschlossen werden wird. Das sieht ja dann eher nicht so aus. Wozu auch Zweigstellen montags öffnen lassen, wenn man noch in Duisburg die enge Kooperation mit den Duisburger Schulen und Kindergärten zur Förderung der Lese- und Informationskompetenz erheblich intensiviert hat? Steht auch in diesem PDF drin. Naja, man weiß ja, Schulbibliotheken in der Regel haben total gute Öffnungszeiten und aktuelle Bestände und sind auch total toll. Also, natürlich sind Schulbibliotheken total toll, aber naja, wenn Sie jetzt Sarkasmus in diesen Sätzen gefunden haben sollten, dann wissen Sie, dass Sie ihn gerne auch behalten können. Okay. Damit schließt der NetBe-Podcast die Ausgabe Nummer 66. Die Themenübersicht finden Sie wie immer im NetBe-Blog. Das ist im weltweiten Netz unter log.netbe.de nur einen Klick entfernt. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Woche. Ich bin am morgigen Dienstag vermutlich, wenn alles hinhaut, bei dieser oben erwähnten Kulturaussitzung dann vor Ort. Und werde dann vermutlich auch nachher bloggen. Ich weiß nicht, wie das so aussieht, wenn ich da meinen Laptop mitnehme. Vermutlich nicht so gut. Mal gucken, ist ja eine öffentliche Sitzung, darf man ja als Bürger auch dran teilnehmen. Außerdem gibt es da auch noch sehr, sehr, sehr andere spannende Themen, die Duisburg hier natürlich betreffen. Und so ab und an sollte man sich auch mal anschauen, was die Herrenpolitiker denn da eigentlich machen, wenn man sie dann gewählt hat. Gut. Außerdem ist 2009 sowieso hier ein sehr spannendes Jahr, Oberbürgermeisterwahl und mal gucken, der Wahlkampf hat dann, glaube ich, auch schon teilweise begonnen. Wenn Sie nicht in Duisburg wählen sollten, wünsche ich Ihnen aber trotzdem noch eine schöne Arbeitswoche und Jetzt ist endgültig die Zeit, die Sommerreifen von ihrem Wägelchen abzumontieren und die Winterreifen aufzuziehen. Denn für die nächsten Tage, ich habe eben gerade noch mal geguckt, sieht das auch alles winterlich und weiß aus. Ich bin mal gespannt, ob es hier in Duisburg dann auch noch mal schneien wird. Ansonsten, wenn Sie Kommentare haben, Anregungen, Kritik oder sich sonst wie zu Wort melden wollen, in der Themenübersicht, nein, unter der Themenübersicht natürlich, gibt es ein Kommentarfeld, da können Sie gerne was reinschreiben. Oder Sie schicken uns eine E-Mail per Kontaktformular und das ist oben im Kopf der Webseite verlinkt. Ich wünsche Ihnen also noch eine schöne Arbeitswoche und rutschen Sie auf keinen Fall. Ihr Christian Spließ.